Adressieren wir doch einfach mal den Elefanten im Raum. Ihr könnt uns nicht sehen und wir können euch auch nicht sehen.
Aber irgendwie ist es doch auch gut, dass überhaupt darüber diskutiert wird.
Also, wenn ihr mich fragt, ist das doch kompletter Blödsinn.
Nee, also sowas kann ich echt nicht schauen. Das Frauenbild in den Filmen geht gar nicht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hörbar anders. Hörbar anders ist eine Initiative von Studierenden für Studierende. Wir machen hörbar, was Texte so nicht leisten können. Fragst du dich auch manchmal, wie du Texte der Medienwissenschaft noch einmal ganz anders entschlüsseln kannst? Dann bist du in diesem Podcast genau richtig. Hier bekommst du Antworten auf Fragen und vor allem lernst du ganz andere Methoden und Formate kennen, die dich beim Arbeiten mit medienwissenschaftlichen Texten mit ganz neuen Impulsen versorgen.
Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu Hörbar anders, der Podcast über die wichtigsten Medientexte für euer Studium. Heute reden Anna und Annika über Wie man infrastrukturiert von Susan Leigh Starr und Jeffrey Boker.
Hey Anna, schade, dass wir uns jetzt nur über Skype treffen können, aber wegen Corona ist ja gerade alles digital.
Hi Annika, super, dass es trotzdem geklappt hat. Ich bin den Text gestern Abend noch mal kurz durchgegangen.
Okay, dann fangen wir mal an. Mir ist beim Titel schon die erste Frage gekommen. Also das Wort Infrastruktur sagt mir ja was, aber was bedeutet infrastrukturieren?
Das ist vielleicht eher eine Frage für später. Ich würde gerne erstmal die Basics klären. Und zwar habe ich hier parallel das Lernmodul auf Elias zu Star Boker geöffnet. Dort ist ein YouTube-Video von Elon Musks TED-Talk The Future We're Building and Borrowing verlinkt. Da geht es ja um das Tunnelsystem, was er unter L.A. baut. Damit soll man schneller von A nach B kommen. Das ist für mich so ein traditionelles Beispiel für eine Infrastruktur. Aber Infrastrukturen könnten ja auch immateriell sein.
Stimmt. Nur dafür fällt mir jetzt spontan nichts ein. Aber in das Video habe ich auch mal reingeschaut. Elon Musk ist ja eh so ein Vorreiter mit seinen Elektroautos, die von selbst fahren. Aber was ich nicht so verstehe, ist, warum er das Tunnelsystem fliegenden Autos vorzieht.
Ich glaube, es wäre einfach praktischer. Musk gibt in dem Video eigentlich eine ganz gute Antwort darauf. Lass uns doch mal reinhören.
Imagining, dreaming about future cities, they imagine that actually the solution is sort of flying cars, drones, etc. You go above ground. Why isn't that a better solution? You save all that tunneling cost.
Right. I'm in favor of flying things. I would say do rockets. So I like things that fly. This is not some inherent bias against flying things. But there is a challenge with flying cars in that they'll be quite noisy. The wind force generated will be very high. Let's just say that if something's flying over your head, if there are a whole bunch of flying cars going all over the place, that is not an anxiety-reducing situation.
Ist eigentlich ganz logisch, oder? Wir sind ja eine bestimmte Art von Transportmitteln schon gewohnt. Die U-Bahn fährt ja zum Beispiel auch schon immer unter der Erde. Deshalb ist es logisch, dass wir zur Verbesserung des Transports Tunnel bauen.
Das Beispiel war schon mal ganz einleuchtend. Im Text von Starr und Boker werden dann die 8 Merkmale von Infrastrukturen ziemlich ausführlich beschrieben. Sollen wir die vielleicht als nächstes besprechen? Ich finde es immer einfacher, wenn man sowas an einem konkreten Beispiel erklärt.
Digitale Infrastruktur würde mir jetzt dazu einfallen. Oder besser gesagt, wie schlecht die in Deutschland ist. Ich habe auf meinem zweiten Bildschirm die Elias-Seite geöffnet. Die hat letzte Woche schon wieder nicht funktioniert, weil zu viele Leute gleichzeitig online waren. Auf einmal konnte ich mein Essay nicht einreichen und auch den Blog für die Gruppenarbeit nicht erstellen. Da ist mir dann aufgefallen, dass Lernplattformen auch Infrastrukturen sind. Das passt ja dann auch zu dem Merkmal, dass Infrastrukturen erst beim Zusammenbruch sichtbar werden.
Da hast du recht, aber in welche anderen Strukturen ist Elias bitte eingebettet? Das wird dann wieder schon sehr abstrakt.
Das Mailsystem zum Beispiel. Man kann doch über Elias an Kursmitglieder E-Mails versenden. Darin wird dann wieder automatisch auf den Kursinhalt zurückverwiesen.
Okay, das ist jetzt aber ziemlich spezifisch. Allgemein könnte man ja auch sagen, dass Lernplattformen in die Struktur des Internets eingebettet sind, zusammen mit anderen Plattformen wie Social Media oder dem Online-Shopping-Markt.
Das geht natürlich auch. Was bleibt denn jetzt noch übrig? Das mit der Reichweite zum Beispiel. Im Text steht dazu Reichweite oder Geltungsbereich. Dies kann die räumliche oder die zeitliche Dimension betreffen. Infrastrukturen reichen über ein einzelnes Ereignis oder eine rein lokale Praxis hinaus.
Durch Lernplattformen können wir unsere Vorlesungen überall anschauen, anstatt dafür in die Uni zu müssen. Durch Corona müssen wir eh alle zu Hause bleiben.
Genau, und wir sind auch weniger an feste Stundenpläne gebunden. Die Hälfte meiner Kurse finden momentan asynchron statt. Und dann schaue ich einfach immer die Videos, sobald ich Zeit dazu habe.
Du meinst, du schiebst das Ganze bis zum Ende der Woche auf?
Nee, ich nutze die Reichweite der Infrastruktur-Lernplattform entsprechend meiner individuellen Nutzergewohnheiten.
Ja klar, so kann man das auch nennen. Aber verstehst du den Punkt mit der Transparenz, der als nächstes im Text drankommt? Mir ist klar, dass Lernplattformen für mehrere Anwendungsfälle benutzt werden und nicht immer neu erfunden werden müssen. Aber was bedeutet der Teil mit dem unsichtbaren Unterstützen?
Ist damit nicht gemeint, dass die Plattform in den Hintergrund tritt und nicht komplett verschwindet? Du loggst dich ja ein und wirst gleich zu deinem Schreibtisch weitergeleitet. Von da aus klickst du dann einfach den entsprechenden Kurs an und findest dort, wonach du suchst. Also bist du eher auf deine Aufgabe fokussiert und merkst gar nicht richtig, dass du dich dabei sozusagen durch die Infrastruktur navigierst.
Ah, das macht Sinn. Als nächstes kommt im Text, dass Infrastrukturen an Praxiskonventionen geknüpft sind. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel als Praxis Klausurenschreiben nehmen, dann hat die Online-Lehre ja schon viel geändert. Anstatt Klausuren vor Ort gab es die letzten beiden Semester viel mehr Open-Book-Klausuren, weil dieses Format auf Lernplattformen einfacher umsetzbar ist. Bei normalen Klausuren wäre wahrscheinlich das System wieder überlastet.
Aber umgekehrt beeinflusst die Praxisgemeinschaft ja auch die Infrastruktur. Weißt du noch, bei unserer Kunstwissenschaftsklausur letztes Semester, da gab es doch auch ein Zeitlimit für jede Aufgabe.
Und man konnte keine anderen Tabs öffnen, wenn man die Klausur einmal gestartet hat.
Genau, das erinnert schon an eine Präsenzklausur. Also stehen Konventionen und Infrastruktur in einer wechselseitigen Beziehung. Im Text wird ja dann erklärt, dass man sowas als Mitglied einer Praxisgemeinschaft erlernt. Das heißt, wir als Studierende sind mit Elias vertraut, andere aber nicht.
Stimmt, weil wir das ja sowieso seit dem ersten Semester benutzen, ist es für uns ganz selbstverständlich. Aber würde meine kleine Schwester jetzt Elias anstatt Moodle für ihre Schulaufgaben benutzen, wäre sie erstmal lost. Oh, warte mal kurz, ich muss dem Telekom-Typen die Haustür aufmachen, weil mein WLAN zurzeit spinnt. So, jetzt bin ich wieder zurück.
Alles gut. Dann fehlt uns jetzt noch der Punkt, dass Infrastrukturen auf einer installierten Basis entstehen. Diese Basis ist aber nicht so wandelbar und schränkt die Infrastruktur durch ihre Trägheit ein. Dazu fällt mir gerade irgendwie nichts ein.
Schwierig. Aber was ist denn zum Beispiel mit Upload-Begrenzungen? Letztens konnte ich eine Vorlesung nicht abspielen und dachte zuerst, es liegt an meinem Laptop. Aber es hat bei keinem funktioniert, weil die Datei zu groß für Elias war. Der Prof musste sie dann nochmal in 3 Teile gestückelt hochladen, damit die Wiedergabe funktioniert.
Deswegen wird in den meisten Kursen nur zum Video verlinkt, das auf andere Plattformen wie Dailymotion oder der UniCloud gehostet wird. Und das alles, weil Elias nur eine begrenzte Speicherkapazität hat. Das ist sozusagen die Trägerbasis. Dann bleibt jetzt nur noch die Verkörperung von Standards.
Das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger, zumindest wenn man es auf Programmierstandards bezieht. Deshalb habe ich im Voraus nochmal recherchiert und bin auf SCORM gekommen. Das kann man sich wie eine Art Kommunikationssystem zwischen Lerninhalt und Lernplattform vorstellen.
Okay, stopp. Was heißt das für mich als Benutzer? Davon habe ich noch nie was gehört.
Na, dann erfüllt es ja seinen Zweck. Es regelt nämlich die Kommunikation zwischen dir und der Plattform. Du hast doch bestimmt schon mal einen von diesen Multiple-Choice-Tests auf Elias machen müssen, oder?
Ja, klar.
Bei solchen Tests reagiert dann SCORM und verarbeitet deine Antworten, das sind dann die Lerndaten, automatisch im Hintergrund. Dadurch kommt gleich nachdem du den Test beendet hast, dein Ergebnis zustande. SCORM ermöglicht also eine Kommunikation, die so reibungslos abläuft, dass du als Benutzer gar nichts davon mitbekommst. Damit vereinheitlicht SCORM also die Kommunikation zwischen Lerndaten und Plattform vereinheitlicht.
Annika, ich höre dich nicht mehr richtig.
Anna, hörst du mich wieder? Sorry, genau deswegen war gerade der Telekom-Typ da.
Ah ja, jetzt höre ich dich wieder. Aber passt eigentlich ganz gut zu dem Thema, Stichwort Zusammenbruch von Infrastrukturen und so.
Stimmt. Und jetzt sind wir auch mit den Merkmalen durch. Im nächsten großen Abschnitt im Text geht es darum, wie Infrastrukturen entstehen. Es wird ja nicht einfach irgendein System erfunden und das funktioniert dann für alle Menschen und für jede Situation.
Nein, Kommunikationssysteme zum Beispiel müssen sich auch erstmal in der Gesellschaft etablieren. Das heißt, eine Vielzahl an Menschen muss das System nutzen, damit es allgemein anerkannt und einheitlich genutzt wird.
Okay. Also wenn ich jetzt mal versuche, das mit einem Beispiel zu erklären, könnte man dann sagen, dass das Internet dadurch so wichtig für unseren Alltag geworden ist, weil es von so vielen Menschen benutzt wird?
Ja, das würde ich so sagen. Das Internet ist ja ein Netzwerk, das Computer miteinander verbindet. Je mehr Computer Teil dieses Netzwerkes werden, desto mehr Daten kann man sammeln und desto mehr Verbindungen können hergestellt werden. Dadurch steigt auch der Wert, den das Internet hat. Dieses Prinzip nennt sich Netzwerkexternalitäten. Und wenn eine Infrastruktur, wie zum Beispiel das Internet, von vielen genutzt wird, dann ist das eine positive Externalität.
Soweit ich das jetzt verstanden habe, sind Infrastrukturen Systeme, Institutionen oder Plattformen, die von vielen verschiedenen Menschen in vielen verschiedenen Situationen auf eine einheitliche Art und Weise genutzt oder benutzt werden.
Ja, das ist eine ziemlich gute Definition. Und wenn wir gerade schon bei dem Beispiel mit den Lernplattformen und dem Internet sind, finde ich es gar nicht schlecht, sich den Text Steps Toward an Ecology of Infrastructure von Susan Lee Starr durchzulesen. Da habe ich ein ganz gutes Zitat gefunden. Hör dir das doch mal an. In diesem Sinne ist Infrastruktur ein Kontext für Kommunikation und Lernen innerhalb eines Netzwerks. Computer, Menschen und Aufgaben zusammen entscheiden über das Gelingen oder Scheitern einer funktionierenden Infrastruktur.
Starr sagt also, dass Infrastrukturen eine Art Beziehungsgeflecht sind, bei dem verschiedene menschliche und nichtmenschliche Komponenten zusammenarbeiten.
Ja, und das Beispiel mit dem Internet veranschaulicht diese einheitliche oder besser gesagt standardisierte Nutzungsart von Systemen eigentlich ganz gut. Was ich super hilfreich fand, war die Netflix-Serie Connected. In einer Folge geht es eben um dieses Netzwerk von Computern. Da wird erklärt, dass der Begriff der Cloud die Nutzungsweise dieses Netzwerks beschreibt. Zum Beispiel, dass man auf Dateien von überall auf der Erde zugreifen kann und wir durch diese Verbindung von Computern aus der ganzen Welt in Echtzeit miteinander arbeiten können.
Dazu passt ja auch die Aussage vom Text, dass funktionale Infrastrukturen sowohl Menschen wie auch Maschinen standardisieren, oder?
Ja, und das Internet als Infrastruktur und seine Nutzungsweise vereinheitlichen unser Verhalten. Also wenn wir Informationen suchen, nehmen wir Google. Wenn wir Musik hören, benutzen wir Spotify. Und wenn wir kommunizieren, dann WhatsApp.
Dieses Netzwerk standardisiert demnach auch Systeme zum Datenaustausch zwischen zwei Computern. Die gängigsten Methoden dafür sind der Austausch über Software, Hardware oder Mensch.
Okay, also um das nochmal zusammenzufassen. Eine Infrastruktur kommt durch einen langwierigen Arbeitsprozess, eine resistente, aber auch flexible Technologie und eine funktionierende Kommunikation zustande und wird durch eine Vielzahl an Nutzern zum Standard.
Aber bei dem Festlegen von Standards muss man ja trotzdem noch zwischen dem kolonialen und dem demokratischen Modell unterscheiden. Beim kolonialen Modell wird ein Standard vorgegeben, der allgemeingültig sein soll. Beim demokratischen Modell setzt sich der Standard dadurch, der am meisten genutzt wird. Gleichzeitig existieren aber auch mehrere Standards parallel, also man hat mehr oder weniger die freie Wahl.
Okay, damit haben wir eigentlich die Grundlagen besprochen.
Genau. Können wir jetzt vielleicht zu meiner Anfangsfrage, warum das Wort Infrastrukturieren benutzt wird, zurückkommen?
Klar, dazu habe ich auch ein passendes Zitat in dem Text gefunden. Warte einen Moment, ich suche es schnell aus meinen Unterlagen. Infrastrukturen unterhalten komplexe Ökologien. Der Prozess ihrer Planung sollte immer vorläufig, flexibel und offen sein.
Das heißt dann also, dass der Prozess vorläufig sein soll, weil er den Fortbestand der Daten gewährleistet, oder? Das würde dann ja bedeuten, dass die Daten abwärtskompatibel sind. Ich kann also mit einem neuen Programm immer noch Dokumente öffnen, die auf einer deutlich älteren Version geschrieben wurden. Infrastrukturen bauen also aufeinander auf.
Ja, aber sie sind auch modifizierbar. Infrastrukturen lassen sich auf den Zweck, für den sie vom Nutzer verwendet werden, zuschneiden. Dadurch reagieren sie auf unsere sozialen Bedürfnisse. Die Flexibilität ist leider nicht so einfach erklärt, weil diese Eigenschaft sich ständig verändert.
Ah, ich glaube, so langsam verstehe ich auch, warum Boker und Starr das Verb infrastrukturieren verwendet haben.
Nice, dann fassen wir das doch einfach mal zusammen.
Okay, ich würde es mal versuchen. Das Verb infrastrukturieren verdeutlicht, dass es sich um einen nie endenden Prozess handelt. Infrastrukturen entwickeln sich immer weiter. Sie passen sich uns immer weiter an und machen eine stetige Veränderung durch.
Jetzt fallen mir plötzlich viele Beispiele ein. Wenn ich von Konstanz nach Hause fahre, komme ich an mehreren Baustellen vorbei, wo die Straßen verändert werden. Oder ich hätte vor einem Jahr auch nicht gedacht, dass es tatsächlich möglich wäre, von zu Hause aus übers Internet zu studieren. Wir infrastrukturieren also jeden Tag unsere Umwelt neu.
Deswegen finde ich auch den Begriff Infrastrukturieren jetzt viel passender. Infrastruktur klingt für mich so abgeschlossen, aber das ist es ja nicht.
So sehe ich das auch. Hast du dann eigentlich noch irgendwelche Fragen?
Also von meiner Seite aus gibt es jetzt nichts mehr zu klären. Dann sind wir auch genau rechtzeitig fertig geworden. Ich habe in 5 Minuten den nächsten Videocall für mein Literaturseminar. Danke fürs Besprechen.
Kein Ding. Viel Spaß beim Seminar. Tschüssi.
Ciao.
Das war Hörbar anders. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht es weiter mit Laura Mulvey's Introduction 1970s Feminist Film Theory and the Obsolescent Object.